Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Beziehungsweise Sex. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Bettina Utzler und Robert Cordes vom Institut für Beziehungsdynamik Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast beziehungsweise Sex. Mein Name ist Robert Cordes und ich arbeite zusammen mit meiner Kollegin Bettina Utzler am Berliner Institut für Beziehungsdynamik in Berlin-Schöneberg als Paar- und Sexualtherapeut.
Ich bin Bettina Utzler und arbeite auch als Paar- und Sexualtherapeutin. Und in unserem heutigen Podcast beziehungsweise Sex geht es um eine weitere der sogenannten sexuellen Funktionsstörungen, nämlich um die Erektionsstörung.
Ja, auch genannt erektile Dysfunktion. Und da steckt ja schon auch drin, dass es anscheinend eine Funktion gibt. Ja, bedeutet, die Erektion scheint sowas wie normal zu sein. Und die Dysfunktion, mit der wir uns hier in diesem Podcast oder in der Folge beschäftigen wollen, ist halt Ausdruck dafür, dass anscheinend die normale Funktion nicht gewährleistet ist.
Und wie bei den letzten beiden Podcasts, also in den letzten Folgen haben wir vorzeitiger Samenerguss und Orgasmusstörungen behandelt, werde ich Robert Fragen stellen, weil Robert mehr mit Männern arbeitet wie ich. Und dann werden wir darüber ins Gespräch kommen. Die erste Frage, die ich vielleicht habe zu dem Thema Erektionsstörung, also wenn ich jetzt nicht Therapeutin wäre und das anders wüsste, hätte ich so die Vorstellung, das ist doch eher was ältere Männer haben, ne? Weil so körperlich baut man dann ab und Sexualität ist nicht mehr so wichtig und so weiter. Das ist vielleicht wichtig, aber dann kommen irgendwelche Krankheiten dazu und dann steht er sozusagen nicht mehr. Ist das so?
Also rein statistisch gibt es einen Zusammenhang, aber es gibt halt auch eben einen Mythos, der in unseren Köpfen Nachhalt oder auch Wirkung zeigt natürlich. Ne? Und dann gibt es halt viele Männer, die uns schon schreiben. Letztens hatten wir eine Anfrage von einem Mann, der sagt, er wäre Ende 40 und er müsste doch eigentlich noch ein bisschen funktionieren. Ja? Also so ungefähr war das formuliert. Und das kann man natürlich nicht so sagen. Ich glaube natürlich, also es gibt einen statistischen Zusammenhang mit zunehmendem Alter. Also unter 60 ist zum Beispiel die Hauptstörung bei Männern Ejakulation. Latio praecox, heißt vorzeitiger Samenerguss, und drüber verändert sich das ein bisschen. Da halten Männer dann ein bisschen länger durch, könnte man sagen, statistisch, aber sie haben halt eher Schwierigkeiten, eine Erektion zu bekommen oder eben voll zu erigieren.
Und dann ist ja aber schon so, also ich kriege das natürlich in der Paartherapie mit, aber ich hatte auch selber auch schon mit Klienten zu tun, dass es ja auch junge Männer betrifft und das manchmal in einer sehr heftigen Art und Weise, also dass die dann teilweise gar nicht eindringen können oder so. Gibt es da so einen Grund oder ist, für was steht denn das, wenn die nicht erregieren können?
Wir haben ja erstmal, das ist meistens, wenn Männer zu uns kommen, dann machen wir auch im Gespräch, wollen wir auch natürlich das Thema erstmal erfassen. Das nennt sich auch Auftragsklärung. Also wir gucken uns genau an, was eigentlich die Bedürfnisse sind und was vielleicht auch dahinter stecken könnte. Und da frage ich in der Regel zwei Dinge ab, nämlich erstmal, seit wann ist das der Fall? Und natürlich auch, gibt es bestimmte Kontexte, in denen sich das eher zeigt, gibt es sowas wie Ausnahmen. Ja? Und dann kommt manchmal raus, es gibt Männer, die haben kaum Referenzerfahrung, dass es mal irgendwie anders war. Das heißt, die haben überwiegend mit Erektionsproblemen zu tun. Da spricht man auch dann davon, dass es primär ist zum Beispiel. Und dann gibt es auf der anderen Seite etwas Sekundäres. Und das hat dann manchmal damit zu tun, dass in einer bestimmten Zeit sich, also das heißt, das ist erworben oder hinzugekommen, könnte man sagen. Und dann frage ich natürlich nach, ab wann ist das nicht mehr der Fall? Ab wann ist quasi die Erektion nicht mehr so, wie sie früher mal war? Gab es da eine Situation? Hat sich was verändert in ihrem Leben? Hat sich was verändert in deinem Leben? Und so können wir natürlich dann auch gucken, wo mögliche Auslöser sind. Ursachen, ja, stehen natürlich noch auf einem anderen Feld. Ja.
Also das ist eigentlich dann gleich sozusagen wie bei allen sexuellen Funktionsstörungen, dass es so ein multifaktorielles Modell ist und dass bestimmte Dinge auf die Sexualität einwirken, was dann dazu führt, dass eine Erektion gar nicht oder kaum, oder wie zeigt sich das? gehalten werden kann?
Also wir haben auch hier wieder, sexuelle Störungen sind immer Definitionssache, wenn man so will. Ja, weil da steckt ja auch schon die Idee dahinter, das Ding müsste stehen quasi. Und wenn es nicht steht, ist es nicht normal. Aber die Frage ist ja, die wir uns zumindest stellen in unserer Arbeit, ist es wirklich normal, eine Erektion zu bekommen, wenn ich zum Beispiel total unter Spannung stehe? Ist es normal, eine Erektion zu bekommen, wenn ich vielleicht totale Angst habe vor Sex? Ist es normal, eine Erektion zu bekommen, wenn ich totale Angst vor Männern oder auch Frauen habe, also vor der Person, mit der ich vielleicht auch Sex haben möchte? Ist es normal, eine Erektion zu bekommen, wenn ich mich selber vielleicht als völligen Versager definiere oder so sehe oder mit Gefühlen zu tun habe wie so ein Fünfjähriger? Und ich würde sagen, nein. Dann sagt der Organismus eins, das Ding steht nicht, so nach dem Motto, ja, und das bedeutet, es ist eine Botschaft. Ja, bedeutet, ich bin innerlich mit Dingen in Kontakt, die dafür sorgen, dass mein Organismus eben nicht mit einer Erektion reagiert.
Bei Erektionsstörungen ist ja aber auch so, wie bei den anderen auch, also bei den anderen sexuellen Themen, die wir hier behandeln auch, dass es schon gut ist, vorher auch zum Arzt zu gehen und die organischen Ursachen abzuklären, auch bei den anderen, die wir schon vorgestellt haben. Weil es kann ja schon immer sein, also das Blutzucker, also Diabetes zum Beispiel spielt da eine Rolle. Also es gibt ja schon auch organische Grundlagen. Ne, für.
Also wir schicken gerade Männer mit Erektionsproblemen, frage ich immer, waren sie schon beim Arzt, warst du beim Urologen?
Also wir schicken das ja sogar, wenn wir einen Termin vergeben und eine Terminbestätigung rausschicken, dann steht da ja sogar drin, dass bitte jeder, der zur Sexualtherapie kommt, zumindest einmal beim Arzt war, um abzuklären, ob es irgendwelche organischen Ursachen gibt.
Gerade bei Erektionsproblemen hat man manchmal gravierende organische Themen, die dahinter stecken können. Kann aber auch Medikamentennebenwirkungen sein. Es kann halt alles Mögliche sein. Und da ist es immer wichtig, einen Urologen oder das Ganze abtesten zu lassen.
Ja, wenn wir da jetzt gerade schon sind, weil das haben wir ja in den anderen Folgen nicht erzählt. Wir machen das sozusagen in jeder Folge, adden wir was dazu. Wenn man jetzt Psychopharmaka nimmt, Depressionen oder so, das schlägt sich ja alles auch ein Stückchen auf die körperlichen Funktionen und auch ganz viel auf die Lust nieder. Ne?
Also unbedingt abklären lassen. Es gibt natürlich so eine Art, was soll man sagen, Schnelltest oder so, und das frage ich auch in Sitzung. Wenn ein Mann beispielsweise erigieren kann morgens, weil er so eine klassische Morgenlatte bekommt zum Beispiel, oder wenn er sich selbst befriedigen kann, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass die Funktion grundsätzlich gewährleistet ist. Also dass das Gerät quasi einsatzfähig ist. Und dann kann ich natürlich auch gucken, in welchen Bereichen geht die Erektion. Das ist übrigens ein ganz wichtiges, auch da, so tasten wir uns in Sexualtherapie ran. Ja, dann frage ich Männer, ja, war sie gar nicht erst da, zum Beispiel die Erektion? Also es gibt durchaus Männer, die wenn es dann so ums Küssen geht oder so, dann kribbelt es vielleicht kurz mal so im Beckenboden oder die kriegen vielleicht eine kurze Erektion und die geht dann, je sexueller es quasi wird. Es gibt viele Männer, die zum Beispiel dann ihre Erektion verlieren. Also wenn es zum Beispiel im Liebesspiel um Penetration geht zum Beispiel, das ist ein sehr wichtiger Punkt oder sehr einschneidender Punkt für viele Männer. Das heißt, in dem Moment, wo sie meinetwegen eindringen, kommt irgendwas innerlich auf und die Erektion geht. Und das ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, auch genau das Symptom erstmal zu erkunden. Ja, wertfrei, weil das gibt da alle möglichen interessanten Kopplungen, sag ich mal.
Und für die Frauen, die jetzt mit Männern zusammen sind, wo sich die Erektionsstörung eben eher so zeigt, wie du es gerade beschrieben hast, dass die zum Beispiel morgens da liegen und eine Morgenlatte haben und dann die Frau vielleicht Sex möchte oder der Partner auch Sex möchte und dann geht die Erektion. Das ist ja immer ziemlich heftig, weil das ja wie so ein Zeichen so, du bist geil und kaum komme ich auf dich zu, verschwindet deine Geilheit oder deine Lust und die beziehen das dann immer stark auf sich, ne, und kommen dann auch in so Zweifel, ob sie noch attraktiv sind oder ob irgendwas an ihnen nicht stimmt oder so, ne?
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt der Paardynamik, auch da. Deswegen haben wir auch in der vorherigen Folgen auch darauf hingewiesen, dass es dann eher besser ist, erstmal eine Einzelsitzung zu machen zum Beispiel. Weil das ist auch immer eingekoppelt in die Paardynamik. Ne? Das ist, wenn es zum Beispiel eine Frau ist, mit dem dieser Mann, der betroffen ist, Sex hat, dann kann es zum Beispiel sein, dass sie denkt, ich bin vielleicht nicht mehr attraktiv. Sag's mir doch endlich, ich bin zu dick geworden oder zu dünn oder ich bin vielleicht eher jetzt mütterlich oder habe mich verändert durch die Geburt. Und das sind dann natürlich häufig auch Themen, über die beide sich nicht austauschen. Und dann entsteht meistens auch noch ein Schweigen dazu. Und beide fühlen sich in irgendeiner Weise abgelehnt oder unter Druck. Und das kann natürlich auch irgendwann dazu führen, dass beide unter Umständen gar nicht mehr ausprobieren und vielleicht auch dann in Unlust landen.
Es wäre vielleicht interessant zu gucken, gibt es einen Unterschied, wann jemand, also ein Mann jetzt einen vorzeitigen Samenguss entwickelt, so als Störungsvariante oder eine Erektionsstörung?
Wann ist immer schwierig zu beantworten, finde ich. Ich finde, es gibt Unterschiede und ich möchte die mal versuchen zu skizzieren. Wenn du mal so in den Medien nachguckst, dann wird häufig für alle möglichen männlichen Störungen Performance-Druck herangezogen. Ja? So die Idee, du musst irgendwas bringen und Leistung bringen, das ist sicherlich nicht falsch. Aber wir sollten, wenn wir uns sexuelle Problematiken und Störungen angucken, vielleicht mal gucken, wie entsteht denn dieser Performance-Druck? Ja, und den finde ich recht unterschiedlich bei den beiden Störungen. Ich hatte ja gesagt, bei vorzeitigem Samenerguss habe ich häufig den Eindruck, dass da auch sowas vorherrscht wie Trotz. Ja, dass Männer unter Umständen einerseits sagen, ich habe da einen Job zu erfüllen quasi, und andererseits ein anderer Teil, in denen manchmal sowas sagt wie, also nicht offen sagt, aber der zeigt es wie, da spiele ich nicht mit. Bei erektiler Dysfunktion, heißt Erektionsstörung, habe ich eher einen anderen Eindruck, dass das manchmal Männer sind, die irgendwie nicht dürfen. Und jetzt müssen wir weiter fragen, nämlich ich frage immer danach, ab wann geht die Erektion? Und viele Männer haben so ganz bestimmte neuralgische Punkte, zum Beispiel das Eindringen. Und dann passiert auch wieder eins, die dringen ein und sind mit irgendeinem Gefühl in Kontakt. Das Gefühl wird übersehen und dann zeigt der Organismus quasi, indem er eben die Erektion verliert, dass dieses Gefühl wirksam ist. Und ich habe den Eindruck, dass es da eher um sowas wie Schuld geht häufig. Dass die Männer nicht eindringen dürfen oder beziehungsweise anders formuliert, nicht mit dem Gefühl in Kontakt sein dürfen, das dann aufkommt.
Und es hat ja auch eine ganze Menge mit Aggression zu tun. Schuld ist ja auch eine Abwehr von Aggression. Und also Eindringen heißt ja auch immer, ich überschreite eine Körpergrenze. Und das könnte man wie so als aggressiven Akt definieren. In den Therapien, die ich da auch begleitet habe, da erinnere ich mich an eine spannende Stelle, wo sich ein Klient von mir in der Therapie nicht gesehen gefühlt hat, mit dem, was er mir erzählt hat, und mir das dann rückgemeldet hat und da auch dran geblieben ist. So, dann haben wir so kurz diskutiert und mir war klar, weil das konnte er eigentlich nicht, so, also zu sagen, halt, das war wichtig, was ich gerade gesagt habe, du hast mich nicht gehört und so weiter. Und dann habe ich ihn da drin bestätigt und habe gesagt, toll, dass du es mir sagst, so toll, dass du deinen Standpunkt mir gegenüber vertrittst, bin auch irgendwie eine Autoritätsperson. Und dann kam er wieder und hat erzählt, dass er mit seiner Freundin eine ähnliche Situation hatte, wo er normalerweise geflüchtet wäre. Und er hat auch die Erektionsprobleme definiert als eine innere Flucht. Es zieht sich dann was zurück, ne? Und er hat sozusagen bei ihr er hat das ähnlich empfunden, ist da dran geblieben, hat seinen Standpunkt auch vertreten und hat sie dazu gebracht, ihn wirklich, also wirklich mitzukriegen, um was es ihm geht. Und danach hat er plötzlich einen Schub bekommen und hat richtig Lust auf sie bekommen und konnte ohne Probleme sozusagen in sie eindringen. Das war echt spannend.
Man könnte auch sagen, er steht zu sich.
Ja, genau.
Ja, ich finde das manchmal, die Analogie finde ich auch absolut treffend. Die finde ich total treffend. Ich kann da mal ein Beispiel nennen, weil ich möchte auch noch mal darauf eingehen, das war ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, den du genannt hast, dass Schuld manchmal ja auch eine Abwehr von Aggressionen ist. Muss ich das so vorstellen, anhand eines Klienten vielleicht. Ich hatte einen Klienten, der kam zu mir und sagte, na, er hat eigentlich gar keine Lust auf seine Frau. Das war natürlich noch mal ein Beweis dafür, dass man lieber mit Einzelsitzungen anfangen sollte. Stell dir vor, die Frau hätte im Raum gesessen, ja, das wäre.
Hätte das wahrscheinlich nicht gesagt, ne?
Oder er hätte zwei Probleme gehabt, ja. Dass er keine Lust mehr hat und seine Frau neben ihm, ja. So, und er sagte, na, ich habe keine Lust auf den Sex, den wir praktizieren. Ich merke, dass ich gar keine Erektion bekomme. Ich sehe die und dann denke ich, jetzt muss XYZ passieren, was weiß ich, so eine ganz bestimmte Handlung. Der hatte auch noch so die Vorstellung, ich darf meiner Frau nicht zu schwer sein. Also es war ganz interessant. Der kam, das war einer der wenigen Männer, die zu mir kamen und meinten, ich habe 20 Minuten Sex, das ist mir zu lang. Hm. Da habe ich gefragt, wie machen Sie denn das, ja, dass es zu lang ist? Und er erzählte, dass er sich in Liegestützposition, also Missionarsposition, also Missionarsstellung, aber im Liegestütz über ihr abstützt quasi, weil er denkt, er könnte zu schwer sein. Ja, und dann muss man sich so abstützen. Und dann hatte er noch die Vorstellung, er müsste so eine mittlere Stoßfrequenz fördern. Ja? Also das heißt quasi, und zwar, weil er, ich habe ihn gefragt, warum? Und dann meinte er, ja, wenn ich zu langsam bin, dann denkt sie, ich bin nicht heiß auf sie. Wenn ich zu schnell bin, könnte sie denken, ich bin zu gierig. Ja? Und dann das Spannende, und wenn man sich das mal vorstellt, kann man sich schon vorstellen, dass 20 Minuten Liegestütz und Beckenübungen da
anstrengend, ja.
Es ist schon Leistungssport quasi. Ne? So, und der hatte natürlich, der hat auch keine Erektion mehr bekommen. Und spannenderweise passierte eins. Immer dann, wenn seine Frau mal rausgegangen ist, was er sich einkaufen oder die war mal einen Tag verreist oder sowas, dann guckt er sich irgendwelche Pornos an und da ging es dann so richtig. Ja, da hat er sofort eine Erektion bekommen und so weiter. Dann habe ich ihn auch wieder gefragt, was er sich denn für Pornos anguckt. Und er guckte sich immer Pornos an, wo der Mann, also mit dem hat er sich identifiziert, in so einer dominanten Rolle war. Was weiß ich, da gibt's ja immer Themen bei Pornos zum Beispiel. Die Frau wird aufs Bett geschmissen. Also irgendjemand ist dominant und macht irgendwas mit der anderen Person. Und da guckte er sich das an, so Pornos, wo der Mann aktiv ist, dominant ist, aggressiv ist, im Sinne von, der hat gestaltet. Und das fand er so richtig heiß.
Dann kann man da jetzt auch wieder sagen, wenn wir jetzt das Schattenkonzept darauf anwenden, sozusagen, dass diese Aggression, die er da im Porno besonders geil fand und mit der er sich identifiziert hat, dass das was ist, was er mit seiner Freundin im Bett nicht zugelassen hat und deswegen in so einen Sportmodus umgeschalten hat, ja?
Ja, er dachte so, seine Frau ist so die Heilige, da muss man nett sein, die Mutter seiner Kinder. Und das war so, die hatte eher so einen heiligen Zustand, kann man sich ja vorstellen. Eine Heilige darf man nicht beschmutzen, ja? Und dann gab es die anderen Frauen in seiner Welt, die aus den Pornos. Und das waren so die, in Anführungsstrichen, Nutten. Und die durften beschmutzt werden. Also sieht man, das ist keine Frage des Verhaltens, sondern wir müssen immer dann auch untersuchen, was geht denn innerlich ab, ne? Was sind auch die Zuschreibungen?
Und also bei den Präcox-Leuten haben wir ja schon gehört oder in dieser ersten Folge, dass die Männer so sehr viel mit Selbstbezichtigung zu tun haben und mit ja sich einfach nicht als richtiger Mann zu fühlen. Und also wo sich manchmal so die ganze Welt auch darum dreht, wie ist denn das bei Erektionsproblemen? Ist es da auch so? Also haben die dann die ganze Zeit damit zu tun? Ist dann auch landen die am Ende in dem Gefühl, ich bin Versager? Und magst du mal beschreiben, wie die sich so erleben?
Ich finde ähnlich. Auch da ist so, das scheint ja auch etwas zu sein, was Männern auch mit der Sozialisation mitgereicht wurde. Die Vorstellung, wenn es nicht funktioniert im Bett oder wenn ich keine Erektion bekomme, bin ich kein echter Mann. Ja? Echte Männer werden in der Regel verlassen, das ist manchmal gekoppelt. Also unechte Männer, ja, sind meinetwegen schwächlich. Das ist häufig so eine Kopplung. Und ja, ich finde, die gehen sehr hart mit sich ins Gericht. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass wenn einmal die Erektion nicht funktioniert hat, dann halt wirklich das gesamte Gebäude des Selbstwertes zusammenbricht, ja, und nichts übrig bleibt. Alles sich daran festmacht, ja. Und dann kann man sich auch wieder vorstellen, da ist ganz besonders intensiv dieser Teufelskreis der Gedanken. Wir haben ja mit psychischen Prozessen zu tun. Also wenn die organischen Ursachen ausgeklammert sind, dann kann man innerhalb von Sekunden kann man eine Erektion verlieren. Du musst nur an die passenden Dinge denken. Ja, also das sind ja auch teilweise seltsame Tricks, die einem dann empfohlen werden, zum Beispiel bei vorzeitigem Samenerguss in Ratgebern. Dann wird gesagt, denk an die Steuererklärung oder so ein Blödsinn. Ja, und wenn ein Mann beispielsweise während er Sex hat, daran denken würde, dass er gerade was Verbotenes tut oder ja, dass er ja Aggressionen hat, die er nicht haben darf, dann kann das zum Beispiel sein, dass eine Erektion innerhalb von 1-2 Sekunden geht. Ja? Und der Mann sich plötzlich nicht mehr spürt, plötzlich gar keinen Kontakt mehr und gar kein Gefühl mehr im Becken hat.
Schon spannend, dass das einfach auch, also dass diese ganzen Varianten auch so sehr mit Druck und Stress und Leistung und so belastet sind. Sonst könnte man ja auch sagen, ja okay, wenn die Erektion geht, dann ist das, was du gerade machst, anscheinend nicht mehr so lustvoll für dich oder es passiert halt irgendwas. Kann man ja mal unterbrechen und gucken, so was ist jetzt Antörn? Vielleicht müssen wir uns ein bisschen streicheln oder knutschen oder vielleicht so, aber das ist ja da ist ja, also wenn die Maschine erstmal angeschmissen ist, der Ängste sozusagen, die da drin, die da drin stecken, nicht funktionieren zu können, dann dreht sich ja eigentlich gar nicht mehr um irgendwie Lust oder Körper oder irgendwas.
Nee, gar nicht. Dann ist der Fokus nur noch darauf gerichtet. Die ganze Aufmerksamkeit verengt sich. Und ich glaube auch, ich bin mir sicher, dass für jede sexuelle Störung, für jede sexuelle Problematik ist es notwendig, oder das heißt, dass Menschen auch von sich und ihrem Körpererleben entfremdet sind. Die nehmen sich selber gar nicht mehr wahr. Das ist ja notwendig dafür. Ne? Wenn ich mitkriege, es ist nicht mehr geil, weil meinetwegen ich gar nichts mehr spüre, dann könnte ich ja die Position verändern. Ja, oder auch sagen, ich renne mal eine Runde um den Block, weil ich merke, dass ich vielleicht mit anderen Gefühlen gerade in Kontakt bin. Oder ich fühle mich vielleicht mal vorübergehend kindlich und kuschel mich an, lass mich halten. Aber nein, da ist so ein äußerer Blick. Und dann gucken Männer manchmal an sich runter und sagen, ja, das steht nicht mehr und funktioniert nicht mehr. Dann kommt Panik auf. Aber es ist quasi der Kontakt zu dieser eigentlichen Körperlichkeit dann unterbrochen oder zeitweise unterbrochen und bei vielen leider auch dauerhaft oder gar nicht vorhanden. Es macht die Arbeit manchmal nicht einfach, weil gerade bei Männern mit Erektionsproblemen, die haben manchmal einen sehr, sehr schweren Zugang auch zu ihrem Körpererleben. Die fragt man dann, wie geht's dir? Und dann kommt manchmal gut oder normal, ja? Was ja kein Gefühl ist, sondern eine relativ undifferenzierte Bewertung. Ja?
Und wie gehst du dann therapeutisch mit denen vor? Also beziehst du den Körper mit ein? Ist das ist der Körperorientierung, Körpertherapie besonders wichtig?
Erstmal wollen wir ja oder will ich dafür werben, dass die Männer auch genauer nachgucken. Die haben ja manchmal gar keinen Kontakt zum Körper. Und wenn ich dann manchmal frage, wie nimmst du dich körperlich wahr, während du Sex hast, dann gucken die mich manchmal fragend an. Sagen, hä? Ich habe einfach irgendwie Sex, ne? Aber denen entgeht ja der entscheidende Moment. Also nehmen wir mal das ganz im Detail. Stell dir vor, ein Mann verliert die Erektion kurz nachdem er eingedrungen ist. Dann gibt's ja ganz viele Vorboten. Zum Beispiel frage ich dann genau nach. Wie kommst du denn darauf, dass du eindringen sollst? Und dann wissen die das manchmal nicht. Die schreiben das manchmal der Partnerin zu. Ja, sie will das ja. Und dann siehst du es in den Augen oder sagt die das. Und dann kommt, nein, es ist ein Gefühl. Ja? So, dann übergehen die innerlich die Angst unter Umständen, dringen ein. Dann kommt irgendein Gefühl auf. Manchmal auch sowas wie Unsicherheit oder sowas. Ja? Und das wird auch wieder nicht wahrgenommen und nicht in Bewegung umgesetzt, sondern die frieren eher ein. Und irgendwann haben die komplett oder meistens komplett den Kontakt zum Körper verloren. Und da helfe ich erstmal, indem ich ganz detailliert nachfrage und dazu anrege, genau nachzugucken, was eigentlich innerlich passiert. Bevor die Erektion geht, ist immer irgendein Gefühl da gewesen. Sonst würde die Erektion, also das heißt ein Gefühl, was man ignoriert in der Regel.
Mhm. Und wie gehen Männer damit um? Wenn sie jetzt sagen, ja, okay, also ich kann das wahrnehmen, dann entspanne ich mich damit, also auch, dass meine Erektion vielleicht geht, dann gebe ich dem nicht mehr so viel Bedeutung. Ich habe vielleicht auch Möglichkeiten gelernt zu überbrücken, dann eben zu streicheln oder irgendwie anders weiterzumachen. Und würdest du sagen, es gibt so Erfolge darin, also dass das ist ein Erfolg zu sagen, ich kann anders damit umgehen, dass meine Erektion manchmal geht? Also ich muss mich zum Beispiel dafür nicht mehr selber fertig machen oder so. Oder ist dann der Erfolg, wenn er dann durchgehend steht?
Also das finde ich so eine tolle, grundlegende Frage auch. Weil das ist ja eigentlich das, was hinter dem Begriff sexuelle Funktionsstörung, was wir daran auch kritisieren. Das ist so die Vorstellung, da gibt es eine Funktion und wenn das Ding nicht steht, dann ist die Funktion gestört. Aber es ist ja manchmal auch so, dass wenn wir Sex haben, es nicht immer geil ist. Ja? Und stell dir mal vor, das wäre so, dass die Erektion ein Hinweis darauf ist, ja, dass ich vielleicht gerade andere Gefühle habe. Es kann ja auch sein, dass ich mich zeitweise wie ein Dreijähriger fühle. Und ein Dreijähriger, der mit einem erwachsenen anderen Menschen Sex hat, ja, wird hoffentlich keine Erektion bekommen. Also eben hat vielleicht auch keinen Sex. Ne? Das heißt, der wird vielleicht eher andere Bedürfnisse haben, nämlich das Gefühl haben, ich möchte mich anlehnen, ich möchte mich ankuscheln, ich fühle mich vielleicht hilflos, möchte gehalten werden. Und es kann ja auch umgekehrt der Fall sein. Es kann auch sein, dass ich das Gefühl habe, meine Partnerin oder mein Partner übergeht sich gerade, ist eigentlich gar nicht sexuell, sondern ich spüre andere Gefühle zwischen uns und die resonieren eigentlich. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass der Schwanz darauf reagiert und man so das Gefühl hat, eigentlich ist gar keine sexuelle Energie gerade da.
Würde bedeuten, therapeutische Weiterentwicklung, dass ich besser wahrnehmen kann, was bei mir da ist und zu mir stehen kann und eben auch da wieder wegkomme von diesem Fokus, ich muss funktionieren, eher hin dazu, okay, ich vertraue meinem Körper, wenn der mir ein Zeichen gibt, dass gerade was für ihn nicht stimmt, was ich vielleicht gar nicht so schnell wahrnehmen kann, dann halte ich inne und gucke nach, was gerade los ist und versuche mich dann an dem Punkt zu vermitteln.
Mhm. So? Ja, also ich stehe zu mir und ich gehe dafür, könnte man sagen. Weil das dann heißt, der zweite Punkt, dann haben manche Männer so das Gefühl, oh, es ist gerade langweilig, Missionarsstellung zum Beispiel, und die merken vielleicht, ich spüre nichts, vielleicht ist die Partnerin auch so ein bisschen abgestellt oder es fühlt sich mechanisch an, so wiederkehrend, emotionslos oder irgend so. Und dann ändern die nicht die Position, obwohl sie es eigentlich merken, weil manchmal innerlich so Vorbehalte da sind, zum Beispiel, ich muss doch jetzt ertragen oder ich kann ja nicht fordern, dass ich jetzt sie von hinten vögeln möchte oder so. Ja, und das ist der zweite Schritt, dass wir uns quasi diese inneren Schranken da ansehen. Ja, das heißt auch, was habe ich eigentlich für eine Sicht von der Partnerin, vom Partner? Ja, ich hatte es ja gerade so als Beispiel genannt. Manchmal haben Männer so die Vorstellung, das ist meine Partnerin, die liebe ich über alles. Und die ist wie eine Heilige und die darf ich nicht beschmutzen, in die darf ich nicht in Anführungsstrichen aggressiv eindringen, da darf ich die Grenzen nicht übertreten und dann zeigt sich das natürlich auch organisch, also indem quasi der Organismus, heißt der Körper, reagiert. Ja.
Okay, jetzt kann es ja tatsächlich sein, dass wenn Männer jetzt mit diesem Thema kommen, dass der Erfolg eben nicht ist, dass sie irgendwie stundenlang vögeln können und so eine Dauererektion haben. Das heißt ja nicht unbedingt, dass wenn der Schwanz dann steht, zum Beispiel über eine Pille, dass das Erleben besonders toll ist, ne? Sondern dann übergehen die vielleicht das, wofür, was wir gerade erklärt haben, wofür die Erektionsstörung eigentlich steht, indem sie sich eine Pille einschmeißen. Und angenommen, die Erektionsstörung steht dafür, dass sie sich von ihrer Partnerin verletzt fühlen und weil sie verletzt sind, sagt der Körper, nee, ich will jetzt nicht irgendwie in jemanden eindringen, der mich eigentlich irgendwie verletzt und an mir rummeckert und so weiter. Dann schmeißen sie eine Pille ein, weil sie eben nicht möchten, dass die Partnerin zum Beispiel noch mehr meckert. Und dann kommt das, was sie da wegdrücken, hinterher doppelt und dreifach hoch und zeigt sich dann irgendwie im Alltag durch, ne? Genervt sein an unterschiedlichen Stellen oder durch Wut oder so. Findest du denn dann solche Hilfsmittel gut, wie jetzt zum Beispiel Viagra, oder gibt's da andere Dinge?
Ich finde das den Nachteil, den du beschrieben hast, weil der Organismus hat ja eine Botschaft oder da steckt ja meist auch eine Botschaft dahinter. Aber es gibt auch eine andere Seite, nämlich gerade wenn du so im Teufelskreis unterliegst und zum Beispiel denkst, und das ist bei vielen Männern dann der Fall, heute Abend gibt's Sex. Und dann haben die schon Angst, ja, dann steht das Ding nicht. Und dann verändert sich quasi alles. Ja, plötzlich ist der ganze Organismus auf Angst eingestellt. Und dann ist schon vielleicht beim Knutschen so die Vorstellung, oh Gott, ja, wie sieht es jetzt bei mir im Beckenboden aus? Und der Mann ist unter Umständen gar nicht mehr da. Der ist gar nicht mehr präsent, sondern in Ängsten versunken. Und dafür finde ich es manchmal gar nicht so schlecht, wenn Männer eine Referenzerfahrung machen. Das heißt, es gibt ja Unterschiede auch. Also Cialis beispielsweise ist der Wirkstoff Tadalafil. Und da das soll so funktionieren, dass quasi auch Lust notwendig ist. Also das heißt, es funktioniert eben nicht, wenn keine Grundlust da ist. Also wenn quasi, da muss halt auch was vom Mann selbst kommen. Das macht nicht alles das Medikament quasi. Und das finde ich ganz gut. Zumindest um eine Referenzerfahrung zu gewinnen. Weil was wollen wir denn machen, wenn ein Mann schon so geprimed ist innerlich oder so in Kreisläufen denkt, dass er sich schon wieder vorstellt, ich werde wahrscheinlich versagen, es wird nicht klappen, dann ist meine Partnerin sauer und so weiter. Irgendwie müssen wir ja auch Möglichkeiten liefern, um diesen Kreis zu durchbrechen. Das eine finde ich manchmal ein Medikament und das andere kann zum Beispiel sein, dass Männer überhaupt erstmal sagen, was sie brauchen, ne? Und sagen, ey, pass auf, liebe Partnerin oder lieber Partner, es wird erstmal nicht funktionieren. Ich habe totale Angst und ich würde gern das langsam angehen lassen. Ich würde gerne vielleicht auch, es kann sein, dass meine Erektion geht. Ja? Und das ist ein Bereich, der vielen Männern totale Angst macht. Wenn ich das vorschlage schon, dann sehe ich schon das Entsetzen im Gesicht, ja, manchmal.
Also im Prinzip ist das ja auch bei Männern dann eigentlich nicht anders wie bei Frauen. Eigentlich könnte man doch sagen, wenn Männer in ihre Kraft kommen, das heißt zu sich stehen oder sich mit ihren Aggressionen verbinden können, also ganz ähnlich eigentlich wie bei Frauen, dass sie dann auf der einen Seite mehr Spaß am Sex haben und auch mehr das initiieren, was sie selber wollen und was sie brauchen. Und gleichzeitig, wenn es gerade eben nicht stimmt für sie, dass sie das halt auch sagen und sich nicht übergehen. Mhm. Das ist eigentlich bei allen sexuellen Schwierigkeiten und Themen und Funktionsstörungen ähnlich, ne? Dass die Funktion der Störung ist, zu sagen, etwas stimmt für mich nicht.
Ja, würde ich sagen, das ist eine gute Zusammenfassung, finde ich. Ja, dass eine sexuelle Problematik ein Hinweis ist, ne?
Mhm. Und eigentlich eine Art von kommunikativer Botschaft, die sagt, guck mal bitte genau hin. Mhm. Ja?
Mhm. Ja, und in Partnerschaft manchmal auch eine an den Partner gerichtet, ne?
Ja.
Guck mal genau hin, was ich dir sagen möchte. Ja.
Ja.
Das kann auch ja so rum sein. Das macht unser Feld ja auch so schwer planbar, finde ich. Also deswegen, für uns heißt Sexualtherapie deswegen ja auch, mach dich frei von Konzepten. So nach dem Motto, da ist jemand, der mit Erektionsproblemen kommt und dann sage ich, ja, der muss sich entspannen lernen. Manchmal muss der überhaupt erst lernen, sich anzuspannen. Ja? Also bevor jemand sich entspannen kann, also so im Sinne von, er sollte erstmal lernen, dass er Spannung aufbaut, vielleicht manchmal, ja, um überhaupt in eine bestimmte Richtung zu streben. Ja? Das ist ja, finde ich, auch der viel, wenn wir von Aggressionen sprechen, haben wir ja manchmal so wütende Leute vor Augen oder cholerische Männer, die irgendwie durchdrehen oder sowas. Aber ich finde, so im klassisch-lateinischen Sinne macht Aggression richtig Sinn. Das heißt nämlich auf etwas zugehen. Direktheit. Ja? Direkt das verfolgen, was ich eigentlich insgeheim will. Und damit rauskommen.
Und deswegen ist unsere Sicht auf Sexualtherapie, sagen wir auch, das ist eine Möglichkeit, sich persönlich zu entwickeln. Also persönliche Entwicklung ist dann eben darin angelegt, nicht mehr mein Leben viel für andere zu leben, sondern mich selber kennenzulernen und mich trauen, Anteile von mir zu integrieren, die vielleicht vorher als nicht in mein Ideal passend, auch nicht gesellschaftskonform und so weiter erlebt habe.
Ja, ich sage manchmal auch zu den Männern, wir haben ja auch Männer haben ja manchmal so die Vorstellung, gib mir Tools, Werkzeuge, damit es besser wird. Und ich sage dann manchmal auch, ja, wenn sie sich wirklich mit dem Thema oder wenn du dich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, wirst du nicht der Gleiche sein. Du wirst eben nicht nur eine Erektion, heißt ja nicht, ich mache eine Technik, ich wende irgendein Tool an und dann geht das. Ja, weil die Technik gibt's ja, irgendwelche Vakuumpumpen oder was weiß ich was, irgendwelche Tabletten oder sowas. Sondern psychologisch bedeutet das, meine Einstellung, meine Haltung zur Partnerin, zum Partner, zu mir selbst, ja, zu meinem Körper zu verändern, heißt, den Fokus meiner Aufmerksamkeit in Zukunft oder ab jetzt auf andere Aspekte zu lenken. Und zu sagen, das ist mir jetzt wichtig, ich bin mir wichtig. Fazit. Für uns in der Sexualtherapie ist immer zentral, was Menschen und in diesem Fall Männer auch ihrer Erektion zuschreiben und was für eine Sicht sie auf Sexualität haben und auf die Partnerin, mit der sie halt Sex praktizieren in dem Fall. Männer, die unter Erektionsproblemen leiden, haben aus meiner Erfahrung häufig damit zu tun, dass sie etwas nicht dürfen, heißt vielleicht auch gerne wollen, vielleicht wollen sie eindringen zum Beispiel oder oral befriedigen oder sowas oder befriedigt werden, trauen sich das aber nicht, weil sie nämlich denken, das ist nicht statthaft und das macht man eben nicht. Das hat natürlich immer auch mit erlernten Dingen zu tun, die man so im Rahmen seiner Geschichte, persönlichen Geschichte oder auch kulturell verinnerlicht und lernt. Das ist nie etwas, was wir uns aussuchen, aber das ist in unserer Arbeit der Ansatzpunkt.
Wenn dich das inspiriert hat oder zum Nachdenken angeregt hat und du Fragen hast, kannst du uns die gerne schreiben. Wir werden die sammeln und dann irgendwann beantworten unter unserer Facebook-Homepage www.facebook.com/paartherapie.
Du kannst uns auch kontaktieren und findest viele Beiträge oder auch Literaturhinweise auf unserer Homepage unter www.beziehungsdynamik.de.
Unser Podcast erscheint jeden Mittwoch. Wir freuen uns, wenn du uns likest oder uns eine gute Bewertung gibst. Und in der nächsten Woche erwartet dich ein weiteres spannendes Thema, nämlich Schmerzen beim Sex und die Steigerung davon, Vaginismus, wieder ein frauenspezifisches Thema.
Ja, wir freuen uns, wenn du nächsten Mittwoch wieder dabei bist. Bis dahin alles Gute und bis bald.
Bis bald.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.